Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo! Nach langer, langer Zeit nehmen wir wieder mal eine Geburtenfolge auf, weil ich glaube, wir haben den Sommer passiert.
Kann sein, auf jeden Fall ist jetzt September und wir wollen wieder eine Geburtsgeschichte des Monats erzählen. Die sind nämlich Folgen, die uns beiden sehr viel Spaß machen, weil du auch in deinen Erinnerungen kramen kannst, weil ich wieder so wie früher dich erzählen höre, wie ja, dein Job aussieht, was du so da machst und wie du den Frauen zu ihren Babys verhilfst. Und auch, weil wir die Geburtsgeschichten nach wie vor als eine sehr starke und schöne Art der Vorbereitung auf die eigene Geburt sehen. Geburtsgeschichten sich anzuhören, ist einfach eine sehr schöne Methode, um sich mit dem Thema vertraut zu machen und zu sehen, wie unterschiedlich Geburten sein können. Und da auch vielleicht so ein Verständnis dafür zu bekommen, dass man sich da auf dieses Abenteuer einlassen muss, weil man im Vorhinein nie sagen kann, was wirklich passiert, wie lange eine Geburt dauert. Es ist eine große, große Überraschung. Und wenn man da sich ganz viele verschiedene Geburten anhört, dann merkt man einfach, da führt kein Weg dran vorbei. Man muss sich darauf einlassen. Und wir persönlich finden das aber auch ganz, ganz wichtig, dass man da einfach mit offenem Herzen in die Geburt reingeht.
Eine Frau in der Stillgruppe hat mir vor 14 Tagen gesagt, sie liebt unsere Geburtsgeschichten, weil über das Hören, wie ich Geburten erzähle, sie das Gefühl hat, sie plumpst in ihre eigene Geburt zurück, weil einfach jede Geburt ist anders und dennoch, wenn ich von Wehen spreche, von Pause spreche, von Notsituationen, ja, psychisch oder physisch, dann wird man einfach an das erinnert, was man geschafft hat. Und deshalb habe ich mich schon sehr gefreut, wo du gesagt hast, hey, heute nehmen wir eine Geburtsgeschichte auf.
Genau, du erzählst mir wieder eine Geburtsgeschichte und hast mir gerade ganz süß präsentiert ein uraltes Hebammentagebuch vom Jahr 1987. Und da ist einfach handschriftlich, deine Schrift hat sich auch nicht verändert, das ist auch so schön. Ich hätte aus tausenden Hebammentagebüchern wahrscheinlich deins rauspflücken können. Da stehen einfach dokumentierte Geburten drinnen und das ist jetzt so wirklich so ein Artefakt, aus dem du jetzt ein bisschen erzählen möchtest.
Genau, dieses ist mein erstes Geburtenbuch und zwar startet es am 10. August 1987. Das war meine erste Hausgeburt. Das war die Geburt meines Neffen. Über die möchte ich nicht erzählen, weil erstens bin ich zu spät gekommen.
Ah.
Wo ich sage jetzt für mich als ganz, ganz junge Hausgeburtshebamme war das gar nicht so schlecht, weil ich habe schon noch dadurch gespürt, Babys können auch ohne Hebammenhilfe zur Welt kommen, wenn es so schnell geht. Und ja, ich war dann natürlich danach vielleicht eine Viertelstunde später da. Also ich konnte es gar nicht erwischen, diese Geburt von meiner Schwester. Es war das zweite Baby. Aber es hat einfach mir gezeigt, ich tue, was ich kann, dass ich rechtzeitig komme. Aber wenn die Babys so schnell kommen, dann geht es auch ohne Hebamme und danach für die Nachgeburt und fürs erste Anlegen und für das Verwöhnen der Frauen bin ich natürlich da.
Wobei das ja auch spannend ist, weil das ist ja im selben Bezirk gewesen. Das heißt, du bist eigentlich innerhalb eines Bezirks zu spät gekommen, also da hattest du eigentlich keine Chance.
Ich hatte keine Chance. Man muss auch sagen, es war die Zeit vor dem Handy. Das heißt, ich habe einen Pager gehabt, wir haben damals ein Telefon gehabt und das Telefon meiner Schwester hat nicht funktioniert. Jetzt hat mein Schwager zu der Telefonzelle bei den Steinhofgründen laufen müssen.
Nein.
Und das ist sich dann nicht mehr ausgegangen.
Oh mein Gott, das kann ich also überhaupt richtig, nicht mehr vorstellen.
So richtig wie eine Notsituation, man möchte die Hebamme erreichen und das Telefon geht nicht.
Das ist ja arg. Mhm. Das ist wirklich eine andere Zeit.
Ja, also vielleicht erzähle ich die noch einmal, aber ich möchte euch von meiner zweiten Geburt erzählen, weil ich war eine ganz junge Hebamme. Ich war 21, war im Februar 87 fertig und habe dann schon ab März und April Anmeldungen für den August gehabt. Es war damals so, dass die Wiener Hebammen gewusst haben, eine ganz junge Hebamme geht in die Freiberuflichkeit. Und eine der Hebammen hat mich stark unterstützt und hat Anfragen, die zu ihr gekommen sind, einfach an mich weitergegeben. Das heißt, die Frauen haben gewusst, da ist eine Hebamme, die heißt Rotraud, die begleitet Familien bei Hausgeburten. Und ich weiß noch, diese ersten Jahre war es immer so, dass dieses Kennenlernen, wenn ich vor der Tür stehe, anläute und sie öffnen die Tür und da steht wirklich irgendwo doch ein blutjunges Mädel. Ja, ich war 21 vor der Tür, dass ich so richtig gesehen habe, ich wäre so gescannt, Sie fangen an, mit mir zu reden. Und das, was schön war, es ist keine einzige Familie abgesprungen, weil ich jung und unerfahren war. Ganz im Gegenteil, sie haben eigentlich gerade das erste Jahr meiner Hausgeburtshilfe mitgefiebert, von Geburt zu Geburt. Also die Situation war halt, ich war sehr jung. Ich war aber, finde ich, sehr, sehr gut ausgebildet. Ich war sehr sicher und habe mich einfach auf dieses Abenteuer Hebamme sein voll eingelassen. Ich war auch von den Familien getragen. Die haben mir immer zu verstehen gegeben, ich bin ihre beste Hebamme, egal wie viel oder wie wenig Geburten ich gehabt habe. Man muss wissen, zu der damaligen Zeit, wir durften zum Beispiel keine Darmverletzungen nähen. Ich habe es auch nie üben können. Was ich gemacht habe, ich habe in der Ausbildung extrem gut zugeschaut, wie das geht. Und bei meiner dritten Geburt war dann eine Darmverletzung und da weiß ich, dass ich gesagt habe, du, wir können uns aussuchen, entweder wir fahren ins Spital, dort wirst du versorgt, oder ich nähe es, ich traue es mir zu. Und der hat gesagt, nein, Rotrad, das machst du schon. Und ich weiß, das war die Naht, die ich mir wirklich jeden Tag angeschaut habe. Und das Schöne war, nachdem ich es einmal können habe, kann ich es immer. Ja, so war mein Werdegang. Und deshalb möchte ich so
aber
sagen.
Moment. Das war dann illegal?
Ja.
Aha.
Naja.
Na, wundert mich nicht. Nein, ja. Ich wollte es nur klarstellen. Das heißt, es war nicht erlaubt eigentlich, ja. Es war nicht in euren,
In der Ausbildung war es nicht.
In der Ausbildung, ja, aber auch in eurem.
Es war nicht vorgesehen.
Ja,
ich weiß nicht, wie sich das alle gedacht haben. Ich muss nur sagen, wir haben nach einem Gesetz von, ich glaube, 1920 gearbeitet. Damals ist wahrscheinlich wirklich keine Darmverletzung genäht worden. Ich habe es damals gehört, es hat so Häkchen gegeben, dass man das zusammenfasst. Furchtbar, ja. Nur im Spital wurde es genäht. Ich habe das Material gehabt. Ich habe es zwar nicht üben können, aber ich habe es mir zugetraut. Ja, ich kann es immer noch so. Ja.
Das heißt, du hast halt an den Frauen geübt, aber ich meine, gut, ja, warum auch nicht? Also wer will dann schon, wenn man eine Hausgeburt plant, dann nur wegen einem kleinen Riss oder so nochmal ins Krankenhaus verlegt werden? Das ist ja eigentlich ja, genau
und
das.
Ich muss schon sagen, ich habe es zwar nicht üben können, aber beim Zusehen habe ich genau gewusst, wie es geht. Also ja. Das
nähen hast du schon immer können.
Ja, also sowas, ich möchte euch deshalb auch diese zweite Geburt erzählen, weil ich euch einfach sagen möchte, ich bin sicher mindestens 15 Jahre zu den Hausgeburten gefahren, im Wissen, es kann wieder was Neues auftauchen. Ich lerne dazu, jede Geburt ist anders. Es waren ganz, ganz viele Momente, wo ich wirklich innehalten habe müssen, all mein Wissen abrufen haben müssen und über diese Demut, dass ich noch nicht alles weiß, sondern dass ich mit den Familien lerne, habe ich so diesen reichen Erfahrungsschatz gesammelt.
Das heißt, du würdest sagen, die ersten 15 Jahre hattest du immer das Gefühl, na, schauen wir mal, was kommt und dann gehe ich damit um. Und danach hat sich es aber gewandelt in mich überrascht nichts mehr.
Ja, ungefähr so. Also dann war es wirklich so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ja, vielleicht ist noch einmal alle 2 Jahre was aufgetaucht, was ich noch nicht einordnen konnte. War für mich sehr, sehr spannend. Ja.
Wie war das bei meiner ersten Geburt? War das was, was neu war?
Nein, du hast super geboren.
Nein.
Es war, da unterscheiden wir uns ja im Blick auf deine Geburt, dass du was anderes im Kopf gehabt hast, dass du gedacht hast, der Muttermund ist offen und es fängt zum Schieben an. Und ich aber gewusst habe, so muss das gar nicht sein.
Ja, naja, bist ja auch du die Hebamme.
Ja, nein, also du hast wunderbar geboren und da war ich schon so lange Hebamme, dass ich deine Geburt gut einordnen konnte.
Ich finde das nur jetzt spannend, so ein kleiner Zwischenschwenk. Ich habe ein Interview geben dürfen für einen Podcast, den eine unserer Affiliate-Partnerinnen, eine zukünftige Hebamme, Mama von 3 Kindern, ins Leben gerufen hat, aufgrund unseres Podcasts. Sie war inspiriert, einen Podcast zu machen und hat ihren eigenen gestartet. Und sie ist mich in Wien besuchen gekommen, um mich zu interviewen. Da ging es auch darum, dass sie gemeint hat, und ich weiß nicht, ob sie uns einfach schon so lange im Podcast hört, dass sie mich so gut greifen konnte, weil wir kannten uns vorher gar nicht. Aber sie dann plötzlich mich konfrontiert hat, einfach mit der Frage, ob auch aufgrund, dass du Hebamme bist und dich so gut auskennst mit Geburt, ob ich unter einer gewissen Perfektion dann gelitten habe. Und ich habe das zuerst mal innerlich so nah eigentlich, also von dir ist da nie Druck gekommen oder so. Und im Grunde, oh ja, ich glaube, bei meiner Geburt hat viel Perfektion mitgespielt, dass ich es einfach gut und so, wie ich es wollte, machen wollte. Und dann hat mich einfach alles, was so nicht nach Plan gelaufen ist, quasi total irritiert und dann halt wirklich ganz aus dem Konzept gebracht. Und ich glaube, das ist was, was ich halt auch mitgeben wollen würde und warum mir dieser Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs, den wir haben, so wichtig ist, dass wir einfach darauf hinweisen, dass Geburt eben so ganz anders aussehen kann, dass man sich auch auf dieses Unerwartete einstellt, weil ich da offenbar schon mit dem Thema Perfektion auch während der Geburt irgendwie zu kämpfen hatte.
Die Villa-Muttermund-Methode wirkt. Unseren Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs gibt es erst seit November 2024 und hat schon so vielen Familien geholfen, informiert, konzentriert und stark zu ihrem Baby zu kommen.
Denn Geburt ist intensiv und ein transformierendes Ereignis und auf das müssen sich Frauen und ihre Geburtsbegleitung vorbereiten.
Bist du gerade schwanger und sehnst dich nach einem positiven Start ins Leben für dich und dein Baby? Dann gönn dir unseren wundervollen Geburtsvorbereitungskurs, der dir alle Hilfsmittel gibt, die du wirklich brauchst.
Das passt jetzt auch gerade nur irgendwie zu diesem Blick, dass für dich eben die Geburt eine ganz normale Geburt war und für mich außertourlich und nicht nach Plan und eben nicht perfekt. Und fand das nur einen sehr spannenden Anreiz von ihr. Ich mache jetzt auch gleich Werbung für ihren Podcast. Die ganz tolle Frau heißt Catalina Della Maggiora.
Ich meine, ich weiß so nicht, ein schöner
das,
Name.
Ich meine, dieser Name allein ist natürlich ein Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob ich dem jetzt gerade gerecht geworden bin. Aber die Catalina hat den Podcast Lus Materna und ist auch überall zu hören, wo es Podcasts gibt und ist empfehlenswert. Und sobald die Folge mit mir raus ist, werden wir die auch entweder auch hier in der Villa Muttermund rausbringen oder ich sage zumindest Bescheid. Ja, aber fand ich ein sehr vielschichtiges Interview.
Ich finde den Ansatz, war die Geburt perfekt, jetzt ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dass ich den Großteil von meinen 2000 Geburten, die ich außerklinisch begleitet habe, als ganz perfekt sehen würde. Also mein Blick auf Geburten ist, die sind alle verschieden und alle in sich perfekt, weil das Schöne ja an der Außerklinik ist, dass ich nicht eingreifen muss, insofern, dass ich etwas beschleunige oder eine Frau in eine Situation bringt, die sie nicht selber wählt. Also so dieses zurückhaltende Begleiten macht es einfach möglich, dass wirklich jede Geburt perfekt ist. Und perfekt, muss man ehrlich sagen, bedeutet, dass eine Frau mit ihrer Kraft, mit ihrer Zeit, mit der Unterstützung von all denen, die sie zur Geburt einlädt, wo ich mich als Hebamme auch eingeladen fühle, ihr Baby bekommt. Ja, und das ist schon etwas, deshalb ist auch die Geburt meines ersten Enkelsohns perfekt. Ja, ich habe deine Not gesehen, die sehe ich aber bei so vielen. Aber ich habe wirklich auch gespürt, wie dich das ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ich habe dich auch jetzt von der mentalen Seite nicht viel anders gesehen als andere Frauen, die während der Geburt in ihre Not kommen.
Dann zurück zu deiner Geburt von 1987.
Ich hätte diese Geburt und das Thema gestellt, ich habe so viel gelernt für mein ganzes Hebammenleben. Eins der wichtigsten Dinge, ich esse immer, bevor ich zur Geburt fahre. Ab 3 Uhr in der Früh, wenn ich aufgeweckt wäre, gehe ich als erstes in die Küche und frühstücke ordentlich. Und das habe ich bei dieser zweiten Geburt gelernt. Das war eine Geburt in einer WG. Und prinzipiell esse ich während der Geburt nie. Das mache ich nicht so gern. Ja, das stört mich in meiner Konzentration, in meiner Aufmerksamkeit. Und ja, ich bin gut genährt und denke mir immer, die paar Stunden halte ich schon aus. Die Geburt hat etwas länger gedauert und ich bin irgendwann hungrig geworden. Und es war wie in einem Slapstick-Film. Oder wie ein Slapstick, ist das ein Slapstick-Film? Nein.
Eventuell, kommt drauf an, was willst du sagen?
Ja, man denkt sich, okay, WG. Man geht zum Eiskasten, man macht ihn auf und ich schwöre euch, da ist ein 4x3 cm großes, angeschimmeltes Stück Käse gelegen und sonst war nichts drinnen. Nichts.
Oh mein Gott.
Ja, also das habe nämlich da mal ich gegessen und es war wirklich nichts da. Ich habe dann noch geschaut, gibt es ein Brot? Es hat kein Brot gegeben. Ja, da habe ich viel gelernt als junge Hebamme. Seither weiß ich, der Eiskasten muss gefüllt sein. Wir sprechen das durchaus an, dass ich eine Allesesserin bin, dass ich eh sehr unkompliziert bin, dass sie nichts für mich kochen müssen, aber dass es gut ist, wenn der Eiskasten gefüllt ist. Und ich habe mir eben angewöhnt, Ab 3 in der Früh, wenn ich angerufen werde, ich frühstücke einmal ordentlich, weil dann schaffe ich es ganz locker bis zum Mittagessen. Und das waren so echte Lernmomente. Mit sowas rechnet man nicht.
Ja, auch noch dazu, dass man ja besprechen muss, dass eine Wöchnerin auch versorgt gehört. Und in dieser WG kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Essen jetzt nicht den Stellenwert hatte, den es einfach braucht im Wochenbett, wenn man gerade geboren hat. Ja. Also die arme Frau konnte auch nicht versorgt werden.
Ich glaube, ich habe dann schon eindeutig gesagt, es muss eingekauft werden und habe das dann schon in eine gute Form gebracht. Aber während der Geburt essen die Frauen nicht und danach habe ich sicher geregelt. Aber natürlich lerne ich da, habe ich da urviel gelernt. Ja? Mhm. Dass Essen für mich als Hebamme wichtig ist, das war wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ja? Wie fühlt sich eine Hebamme an, die auch wirklich die ganze Zeit arbeitet und dann gibt es nichts zum Essen? Das war kein schönes Gefühl.
Mhm. Ja, das glaube ich. Also Nahrung ist Energiebringer und man braucht ja auch auf beiden Seiten bei einer Geburt extrem viel Energie.
Genau, das war mein erster Lernmoment bei dieser Geburt. Der zweite war, ich habe von den Frauen, von ihrem Sein, von ihrer Lebenserfahrung so viel lernen können. Und gerade von dieser Frau, sie war 12 Jahre älter als ich, das heißt, sie war schon über 30. Das war in den 80er Jahren eigentlich eine späte Erstgebärende, da war man ab 32 eine späte Erstgebärende. Diesen Titel hat es wirklich gegeben. Das war zum Beispiel deshalb wichtig, dass nur späten Erstgebärenden ein Ultraschall gezahlt wurde in der Schwangerschaft. Mhm. Außer der Gynäkologe hat eine Indikation geschrieben. Mhm. Ja? Das heißt, mit 25 hat man keinen Ultraschall geschenkt bekommen. Mhm. Ja? Gut. Und das war so ein großer Altersunterschied und sie war auch noch Künstlerin, dass ich schon in den Gesprächen in der Schwangerschaft so viel von ihrer Lebenserfahrung mitbekommen habe. Es war eine sehr, sehr interessante Frau, ein sehr interessantes Paar. Ich war junge Hebamme, ich habe noch nicht so viele Geburten gehabt. Das heißt, diese Treffen waren sicher auch teilweise 2 Stunden lang. Und was wir da alles besprochen haben, es war von mir sicher auch noch sehr unstrukturiert. Ja, im Gegensatz zu jetzt, wo ich weiß, was möchte ich denn erfahren, was möchte ich weitergeben, was damals eine Freizügigkeit von meinem Wissen, aber völlig so, wie es halt kommen ist. Mhm. Ich habe aber auch so viel profitiert. Ja, das waren wirklich die ersten Jahre, habe ich als Mensch bei jeder Geburt auch so viel dazugelernt. Mhm. Und auch bei dieser Geburt. Sie hat vom Wehenbeginn 10 Stunden gebraucht. Ich habe überhaupt in diesem Büchlein nachgelesen, wie die Frauen geboren haben. Ich war im Durchschnitt zwischen 2 Stunden und 8 Stunden bei ersten Kindern. Also es waren schon recht gute Zeiten, hätte ich gesagt. Also wo ich so das Gefühl gehabt habe, die Frauen haben gut ihre Kinder bekommen. Die haben, glaube ich, auch nicht die Verwirrung gehabt, wie es derzeit ist vom Internet.
Das glaube ich auch. Also wenn man sich das so anhört, du hast mir das schon vorher gesagt, dass gefühlt die Frauen sehr gut, kraftvoll und einfach, so wie es gehört, halt ihre Kinder bekommen. Und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass sicher weniger Filme waren, wo Geburten falsch gezeigt wurden, weniger Verunsicherung. Ja, dass einfach da noch mehr mit im Einklang mit dem Körper gearbeitet wurde.
Es hat damals kaum noch eine BDA gegeben. Das heißt, es war das Thema, werde ich das schaffen? Das hat es irgendwie nicht gegeben. Es haben sich eigentlich die Frauen zugetraut.
Ja.
In diesem Büchlein steht auch drinnen, wann ich gekommen bin, wann das Baby auf die Welt gekommen ist, wie oft ich untersucht habe, auch wann die Nachgeburt gekommen ist. Ja. Und bei dieser Geburt war es so, dass sie, weil sie vielleicht, ich hätte es jetzt gesagt, damals für mich, weil sie Künstlerin war, aber wahrscheinlich war das einfach ihr Typus, sie war irrsinnig extrovertiert und hat ausgedrückt mit der Sprache, wie sie sich fühlt. Und da war die Situation so, dass sie eröffnet war und plötzlich hat sie diesen Drang zum Mitschieben gehabt und da hat sie mir was Interessantes gesagt, hat sie gesagt, Rotraud, das fühlt sich so an, als ob ich kurz vorm Aggressivwerden bin. Ja? Und hat auch gesagt, das sieht man doch bei mir im Gesicht. Ja? Und dann habe ich sie angeschaut und es ist natürlich so, dass wenn dieses Schieben beginnt, dass auf jeden Fall die Lippen ganz unter der Anspannung sind. Und sie hat das aber so ausgedrückt. Das war für mich so, dass ich dann sehr, sehr oft, schon bevor die Frau schieben musste, schon diese angespannten Lippen gesehen habe. Ja? Für mich ganz, ganz wichtig, es war etwas, das in der Ausbildung lernt man sowas nicht. Ja? Aber sie hat das so gesagt und jetzt im Nachhinein, wenn wir unseren Kurs gemacht haben, kannst du dich erinnern an das, wo ich gesagt habe, es kommt dann dieses Adrenalin. Ja? Und sie hat das wirklich so ausgedrückt, dieses Adrenalin hat sie gespürt wie einen Angriff. Ja? War Wahnsinn für mich. Ja? Also es war wirklich so, dass mir das jemand sagt und ich sehe es und dann habe ich das schon wieder in meine Schublade gegeben. Das war der zweite Moment. Dann ist dieses Babygut auf die Welt gekommen. Es war nichts zum Nähen. Ja, dann ist es aber wieder spannend geworden, weil die Nachgeburt ist nicht gekommen. Und ich wusste nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich konnte mich jetzt 37 Jahre erinnern, dass dieses Warten auf die Nachgeburt mir schon sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, weil gelernt habe ich es ja auch, die sollte eigentlich in der ersten Stunde kommen. Das war es aber nicht. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich schon angedeutet habe, dass wir jetzt doch irgendwann einmal fahren müssen ins Spital, weil die kommt nicht. Und da war sie wieder so stark. Ja, da weiß ich, dass sie gesagt hat, na, können wir nicht noch warten? Und was passiert denn, wenn wir warten? Also sie hat sozusagen mich aufgefordert, ihr Antwort zu geben und ihr eigentlich zu sagen, wir können eigentlich schon noch warten, weil es ist keine Blutung da. Also es ist kein Grund zu fahren. Sie sollte kommen, aber das ist halt alles blanke Theorie. Sie hat mich eigentlich schon gleich bei dieser zweiten Geburt darauf hingebracht, das eine ist Theorie und das andere ist das Leben. Und ich muss
abwägen.
Ich muss abwägen.
Und darfst hinterfragen vielleicht
genau,
auch.
Genau, ja. Ja, also es war eindeutig, sie wollte auf keinen Fall fahren. Mit dem Abwägen war es auch kein Grund zu fahren, außer dass eine Uhrzeit sagt, tschak, 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 jetzt wäre es gut, wenn sie kommt. Wir haben sicher alles probiert. Ich war aber auch sehr, sehr geduldig. Sie ist dann ganz einfach gekommen, wo sie pinkeln gegangen ist und plötzlich hat es plumps, plumps, plumps gemacht und sie war im WC da. Mhm. Und die hat schlussendlich 3 Stunden gedauert. Ja, also etwas, wo ich sage, boah, super, super, dass ich das damals mit ihr gemacht habe und es ist jetzt egal, ob die jetzt nach 2 Stunden oder nach 3 Stunden kommt, es war für mich vor allem wichtig, dass ich mich ein bisschen zurücknehme mit dem, was erwartet wird, und mit dem aber, was eine Frau geben kann. Wobei ich es für mein ganzes Hebammensein schon gespeichert habe, diese Plazenta war sicher gelöst. Sie ist wahrscheinlich schon so tief unten in der Gebärmutter gelegen, dass sie sich drüber zusammenziehen hat können, also dass es zu keiner Blutung gekommen ist. Aber oft ist der Muttermund schon kurz nach der Geburt schon wieder so fest zu, dass die nicht rausplumpsen hat können. Und erst so dieses sich hinsetzen aufs WC, dieses
Loslassen
hat auch den Muttermund geöffnet. Auch das habe ich gelernt, dass wenn die nicht kommen möchte, dass ich einfach schaue, dass ich ganz viel Entspannung der Frau gönne, ja, dass die einfach noch einmal durchschnauft, dass man schaut, dass der Beckenboden ganz weich ist und dann kommen wirklich die meisten Plazenten. Also ganz, ganz selten braucht man wirklich eine Unterstützung, sondern mit Geduld einfach noch die Möglichkeit geben, dass man das als letztes Stück dieser Geburtsarbeit sieht. Das habe ich gelernt und ich habe es auch wirklich da übernommen, dass ich ganz, ganz oft, wenn das Baby da ist, dass ich sie erinnere, die gehört noch. Und auch ohne ihre Hilfe wird die nicht rauskommen. Und ich habe jetzt noch einmal vor 2 Jahren eine Nachgeburt gehabt, die ist auch nach 2,5 Stunden gekommen. Und das war für mich ganz klar, dass ich da die Zeit geben muss, weil die Geburt war für die Frau so rasch. Und die hat wirklich mal die ersten 2 Stunden verschnaufen müssen, bevor sie sagt, okay, und jetzt noch einmal die Nachgeburt. Also sehr, sehr spannend. Also das waren so meine 3 Lernmomente dieser zweiten Hausgeburt. Es war dann, in unserer heutigen Zeit ist das nichts Außergewöhnliches, aber es war damals mein erstes windelfrei Baby. Ja, das war schon recht spooky, ja, weil man hat damals von windelfrei noch gar nichts gewusst. Es war ein kleiner Bursche und den haben sie immer nur oben mit einem Leibchen, mit einem Pulli angezogen. Es war eine Augustgeburt und ich durfte sie nochmal besuchen im November. Da war so eine Namensfeier und da war die ganze WG voll und es hat auch sicher genug Essen gegeben. Und dieser kleine Bursche, das war so ein Zappelphilipp. Ja, dem war ja eiskalt. Wir waren alle in langer Hose und Bulli und der hat seinen Bulli angehabt und unten nackigst. Ja? Ich habe mich auch völlig überfordert gefühlt. Ich habe mir gedacht, der pinkelt mich ja eh jetzt dauernd an. Es sind auch überall so Einmalunterlagen am Fußboden gelegen, dass man ihn drüber halten hätte können. Ja, aber ich habe ihn nicht lesen können. Ja?
Oh mein Gott.
Das war meine Geburt jetzt vor 38 Jahren.
Wahnsinn, das heißt, der ist ja natürlich älter als ich, dieser Mann.
Und ich weiß noch einiges, man merkt sich nicht alles von der Geburt, aber ich weiß noch, wie die Küche ausgeschaut hat. Ich weiß den Gang vom WC, wo dann die Nachgeburt auf die Welt gekommen ist. Ich weiß, dass der windelfrei war. Ich weiß, wie ich auch diese Geburt aufgesogen habe und so für mich wieder ein bisschen so kategorisiert habe. Ich lerne mein Leben lang gern. Und deshalb war das schon eine sehr, sehr wichtige Geburt für mich.
Der klingt auf jeden Fall extrem lehrreich und kann man sich richtig gut vorstellen, dass bei einem Beruf, wo man so aus der Praxis natürlich lernt, ja auch mal in die Praxis reingestupst werden muss. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Da geht's ja schon um was. Also das ist so absurd. Ich finde, in meinem Lehrberuf, ja klar, irgendwann steht man das erste Mal in der Klasse. Aber ja, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Also maximal Blamage, aber darüber kommt man auch hinweg. Aber Geburt ist, finde ich, immer ganz anders vom Gefühl her.
Das stimmt, aber ich habe es den Frauen zugetraut. Das war auch noch die Geburt, wo ich noch mit Hörer gehört habe. Also es hat noch nicht einmal es hat schon gegeben, ein Doppton, nur ich hatte keines. Ja, weil wir haben damals auch im Spital mit Hörer gehört. Also ich konnte das gut. Schon irrsinnig spannend. Ich habe es mir einfach zugetraut, dass ich mit dem Hörer leise die Herztöne höre, weil das ist wirklich leise, und dass ich über dieses Hören einfach gesagt habe, ja, dem Baby geht's gut, wir bleiben da. Ich sage euch jetzt, bei der dritten Geburt, das war meine letzte Geburt, wo ich mit Hörer gehört habe, dann war innerhalb von Tagen dieses Herztongerät, wo alle mithören, da, weil mit Hörer hören geht, wenn eine Frau recht schlank ist. Wenn eine Frau ein bisschen einen Speck am Bauch hat, dann kann ich nicht im Stehen hören. Die Frau musste sich immer hinlegen. Ich weiß, was ich da hineingebohrt habe in den Bauch, ja, damit ich irgendwas höre. Ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, habe ich was gehört? Und habe mir gedacht, na, das kann ich nicht machen. Ich muss die Herztöne hören. Und das war wirklich meine allerletzte Geburt. Ich habe auch das Hörrohr nie wieder verwendet und mitgehabt, weil ich mir gedacht habe, das war bei der Geburt
stressig.
Stressig, ja. So ist Lernen als junge Hebamme. Ja, was bei mir schon war, dadurch, dass mein Papa Arzt war und ich ganz, ganz viel bei ihm in der Ordination war, habe ich schon so, würde ich so sagen, immer dieses Gesamtbild der Menschen gehabt. Ja, was bedeutet Krankheit, was bedeutet Gesundheit, was bedeutet Kraft, wo kann ich was Gutes tun, das Einordnen von körperlichen Dingen. Das konnte ich immer schon sehr, sehr gut und das hat mir sich als junge Hebamme sehr, sehr geholfen. Ja, dass ich, oder auch, ich merke es, wenn du mich jetzt anrufst, das sind Fragen, die konnte ich damals mit 21 auch schon beantworten, weil ich es halt schon als Kind eingesogen habe. So dieses, hey, was kann das sein? Wenn ich es nicht weiß, dann schaue ich nach und ich bin mir immer ganz sicher, dass ich dich da eigentlich auch gut unterstützen kann und sehe, du hattest das nicht. Ja, dieses Gefühl, sehr, sehr viel über diesen Körper oder über Gesundheit oder über Medizin zu wissen. Meine Kindheitsliteratur war die Ärztezeitung. Ja. Das habe ich geliebt. Ja? Also na, nur so, wie kommt man zu so
seiner Leidenschaft?
Zu so einer Leidenschaft vielleicht, ja. Oder zu so einem Gesamtbild. Und da gehört halt dann auch, dass in diesem Gesamtbild jeder Mensch unterschiedlich ist. Und deshalb werte ich eben auch nicht. Deshalb ist für mich auch wirklich jede Geburt eine perfekte Geburt.
Das war ein schöner Abschluss. Dann lassen wir diese verrückte Geburt von 1987 zurück.
Mit meinen Lernfeldern. Ich bin froh über diese Tagebücher. Ich habe es jetzt, bevor wir geplaudert haben, so durchgeschaut und ich kann mich gerade in diesem Jahr an einige erinnern und habe wirklich schmunzeln müssen, welche Sätze mir von welchen Frauen geblieben sind, dass ich von manchen wirklich weiß, wie sie aussehen, wo ich so einen ganz klaren Blick habe. Und vieles ist natürlich irgendwo ganz weit im Verborgenen. Habt es fein und wie immer, wenn euch der gefallen hat, bitte bewertet uns auf den Plattformen. Es ist einfach eine Unterstützung, dass dieser Podcast von noch mehr Familien gehört werden kann.
Alles Liebe aus der Villa Muttermund und tschüss. Bis bald.